Morgens.
Morgen.
Oder just morgen. Falls es noch nicht gut ist, es wird gut. Weil jetzt habt ihr Zeit zum Schlafen. Ich bringe meine schöne, sanfte Stimme mit. Und da könnt ihr schön in Gottes Wort ruhen. Gestern haben wir einfach Gottes Größe angeschaut, ne? So wie wunderbar, ja, er selber schwierig, aber also jetzt lass mich ausreden, aber seine Schöpfung, wie wunderbar das ist. Und dadurch sehen wir seine Herrlichkeit und seine Kraft in die Schöpfung. Und heute wollen wir gleich weitergehen. Wir rutschen in so das nächste Thema hinein, und zwar das Opfer des Worships. Und für die, die gerne in alle Eile den Vers aufschlagen, die wir heute anschauen wollen, ihr könnt Johannes 4 aufschlagen. Und für die, die jetzt zuhören, könnt ihr nachher aufschlagen. Oder seid einfach schnell. Auf jeden Fall, Opfer und Worship, Opfer und Anbetung, wie komme ich darauf? Und ja, das habe ich mich auch gefragt, aber andersrum, ich habe mich gefragt, wie komme ich drumrum? Eher. Weil Anbetung bringt immer eine gewisse Opfer mit. Ich wurde letztens so gefragt, so, ja, also ich sag mal so, die Christen bei uns im Osten sind sehr, linksorientiert, sagen wir so. Und ich wurde angefragt in so eine, ja, ich weiß nicht, wie es beschreibt. Auf jeden Fall waren so eine christliche Organisation, die FSJler hat, und die haben gefragt, ob ich so ein Thema halten konnte. Und da war die Frage so, warum Opfer? Und ich dachte so, ach, so eine coole Thema, ne? Ich kann über Jesus und warum er am Kreuz sterben musste. Nein. Ich habe meine Predigt gehalten, dass also, naja, eigentlich wollten wir wissen, warum müssen Tiere sterben? Und das spreche ich heute nicht an, aber mit Anbetung kommt Opfer. In Leipzig haben wir so eine Traditionsverein, Fußball. Lass mich ausreden. Wir haben auch eine kommerzielle Verein, aber wir haben auch Traditionsvereine. Die sind ganz klein und verschwenden ganz viel Geld in Strafen für Pyro und sowas. Und als ich nach Leipzig gezogen bin, hat mir so ein Kumpel gesagt so, hey, du musst mal Fußball in Leipzig kennenlernen. Ich so, okay. Ja, es war schrecklich. Weil ich landete in so einem Fanblock voller, ja, Vereinsanbeter. Und es war laut, die haben irgendwie die ganze Zeit gegrölt. Es war, wie sagt man, sie waren alle besoffen. Es war unangenehm. Pyros schossen durch die Kante. Es war, irgendjemand vor mir hat hin und her so eine Fahne geschwenkt. Ich habe nichts gesehen. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich so viel Geld ausgegeben, um 90 Minuten das zu erdulden. Aber es gab Hunderte, vielleicht Tausende, ich habe nicht gezählt. Ich habe eher auf die Uhr geguckt. Aber von Fans, und den hat zum größten Teil, wirklich, den hat das Fußballspiel gar nicht mehr interessiert. Sondern ihren Verein. Und sie, Und sie haben wirklich, sie haben Geld ausgegeben und den Sicht, ach, das ist egal, sie waren bereit, Fußball nicht mal, da gab es so einen Typ und der hat sich umgedreht zu den Fans und hat nicht mal ein Fußballspiel angeschaut und hat so ein, irgend so ein Dings in der Hand gehabt, Megafon heißt das, glaube ich, und hat dann die Lieder abgestimmt, ne? Und nur wenn irgendwie vielleicht ein Tor geschossen wird und dann so merkst du so, hat er sich umgedreht und dann so, der hat das ganze Spiel, also es hat geopfert, um einfach ein Fan zu sein und die Leute anzustimmen. Geld, Zeit, Sicht, Pyros, Strafen. Unser Verein bleibt immer in der Regionalliga, weil wir das ganze Geld ausgeben für Strafen und so. Und. Aber das ist unser Verein und wir lieben es. Ja. Und so opfern Opfer. Oh. Nein. Aber teilweise schon. Aber gut. Ehe. Ich hab so jetzt Teenager, junge, erwachsene Kinder. Und es ist ganz süß manchmal zu sehen, wie kriegt ihr mit, dass ich gerade so Interesse an einem Mädchen habe? Wie kann man es übersehen? Du opferst jetzt alles, was du eigentlich total gern hast. Warum? Liebe. Und dann kommt man in die Ehe, ne? Und zwei werden eins. Da ist ganz viel Sterben, das ist ganz viel Bereitschaft, Dinge. Ja. Wenn zwei bleiben, viel Spaß. Ich habe es versucht. Ich will leben, so wie ich es immer gemacht habe. Und sie muss komplett sterben, so sein wie ich. Das ist nicht gut rübergekommen. Aber aus Liebe bringt man total gern dieses Opfer. Dann kommen Kinder. Und es wird mehr geopfert. Aber die werden unsere alles. Und ich saß nie da und denkst, ey, man, die fressen meine ganzen Snacks weg. Sondern eher so, oh, wir brauchen mehr. Um die Kinder eine Freude zu machen. Sodass sie denken, der Papa ist cool. Und die Mama ist immer diejenige, die sagt, dass du, nee, ihr müsst doch euer Gemüse essen. Aber versteht, was ich meine? Also so überall, jede Religion. Es gibt keine Religion, da sagst du so, ach, wir glauben an einen Gott und wir beten ihm an, aber wir tragen nichts dazu bei. Nein, von ihrem Gott wird immer was geopfert. Und deshalb kann man Opfer und Anbetung nicht so richtig auseinanderbringen. Und deshalb wollen wir Johannes 4 anschauen. Und wir lesen einfach gleich von Vers 1 los, um so ein bisschen den Kontext zu bekommen. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Die Pharisäer kriegen mit, dass Jesus richtig am Taufen ist. Also nicht er selber, sondern seine Jünger. Und es ist halt so, es ist ein bisschen anfangs seine Ministry und diese Übergangsphase. Und die Pharisäer kriegen mit so, oh, Johannes ist nicht mehr unser Feind, sondern dieser Jesus. Johannes ist nicht mehr unser Problem, sondern Jesus. Und Jesus kriegt das mit und er geht. Und er verhindert, dass die Pharisäer ihm folgen, indem er durch Samaria geht. Weil ein guter Pharisäer geht nicht durch Samaria. Das war so ein bisschen so ein Mischlingsvolk, soweit wir wissen, so ein Mischlingsvolk, so halb jüdisch und halb nicht jüdisch. Sie hatten ihren eigenen Glauben. Sie beteten auf den Berg, steht bestimmt hier, oder? Irgendwas mit G. Garezim, ne? Das hatte ich auch im Kopf. Und sie hatten ihre eigenen Art und Weise, wie sie anbeten hat. Also wir wissen nicht so viel, aber auf jeden Fall waren sie unrein im Augen der Pharisäer. Und ne? Ich finde es so cool, Jesus sagt so, gut, dann reise ich durch Samaria. Da habe ich die los. Das ist so ein kleiner Tipp von Jesus, wenn du irgendjemand loswerden willst. Vor allem ne, die ganz frommen Christen, die jetzt... Wir haben bei uns halt so eine, das heißt Eisenbahnstraße. Da wohnen die ganzen Ausländer. Und die Eisenbahnstraße, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber vor ein paar Jahren war es die gefährlichste Straße Deutschlands. Und ja, es gibt so ein paar Leute in der Gemeinde, die so starke Tendenzen so Richtung AfD haben und mehr und viel mehr. Und manchmal sitze ich da und ich will einfach über Jesus reden und Politik, Politik, Politik. Und dann sagst du so, lass uns mal Döner essen gehen in der Eisenbahnstraße. Und auf einmal sind sie weg. Oder es gibt Leute in unserer Nachbarschaft, die wollen einfach reden und reden und reden. Hey, habe ich euch mal von Jesus erzählt? Ja, oh Gott, die Zeit ist vergangen. Ich muss, schlechte Zeiten, gute Zeiten kommt gerade. Ich muss jetzt weg, ne? Auf einmal müssen sie. Also es gibt so kleine Tricks, wie man seine Ruhe findet. Und Jesus, ich weiß nicht, es scheint so, als ob er sagt so, wie werde ich diese Pharisäer los? Weil die kriegen jetzt mit, ne? Irgendwann mal habe ich genug Stress mit denen. Und du sagst, ach, ich weiß, ich gehe durch Samaria. Das Coole ist, es ist auch Gottes Plan, weil Gott hat was in Samaria für Jesus geplant. Und so, das ist wichtig für unsere Geschichte, kommt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Also das ist schon ziemlich historisch hier, was Jesus ist. Also Dinge, die 2000 Jahre vor Jesus passiert sind, sind hier in Sichar passiert. Josef hat hier ein Feld bekommen von seinem Vater Jakob. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Also, ihr müsst euch vorstellen, Jesus lebt so ungefähr 2000 Jahre nach Jakob. Es wäre, wenn wir jetzt irgendwo nach Israel gehen und sagen so, oh, hier war Jesus und oh, hier hat Jesus aus diesem Brunnen getrunken. Es ist schon historisch gesehen, ne? Schon krass, sogar Johannes sagt so, das muss ich hier noch erwähnen. Nun, weil Jesus nun müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Also Jesus ist müde, setzt sich hin, er schickt seine Jünger einkaufen, wie wir dann gleich sehen werden. Und er sitzt da am Brunnen. Einfach ein ganz stinknormalen Tag, sowas hätten wir auch erleben können. Dann sagst du so, hey, ich gehe jetzt mal einfach spazieren, dann gehst du da, ist müde, setzt dich einfach hin. Und dann kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen, was auch stinknormal ist. Aber jetzt ne, begegnet sie Jesus. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, wie schon gesagt, um Speisen zu kaufen. Jesus stellt eine ganz einfache Frage. Nee, stellt keine Frage, sondern gibt einen Befehl. Gib mir zu trinken. Aber die Frau ist total überrascht, Vers 9. Die spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin. Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Also die Frau ist geschockt, sagt so, warte mal, der ist Jude und er will, dass ich sein Wasser hole und sein Glas anfasse oder was auch immer. Ne? Also, und sie ist, also es ist anscheinend für sie so krass, dass sie sagt, so, Jesus, was machst du denn hier? Hast du jetzt nicht gesehen, wer ich bin? Oder habe ich falsch verstanden? Sie sieht ganz schön jüdisch aus. Und ich sehe ganz schön samaritisch aus. Was machst du denn da? Das kenne ich nicht. Und Jesus antwortet und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus, jetzt wird's fromm. Jesus sagt so: Wenn du wüsstest, wer vor dir steht oder sitzt, wenn du wüsstest, wer ich bin, da würdest du mich fragen: Hast du lebendiges Wasser? Was auch immer das ist, ne? Ich meine, die Frau, die kommt, die will einfach Wasser holen. Und jetzt spricht dir jemand an, die sagt so: Darfst du überhaupt mit mir reden nach deiner Religion? Und dann sagst du so: Warum hast du mich nicht nach lebendigem Wasser gefragt? Weißt du nicht, wer ich bin? Aber Jesus hat einen Plan. Aber die Frau ist bestimmt ja noch so ein bisschen durcheinander. Und sie denkt immer noch hier am Wasser holen. Und die Frau spricht zu ihm, Vers 11: Herr, du hast keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Also sie ist so, du hast keinen Eimer, der Brunnen ist tief. Wo kommt das lebendige Wasser her? Und ich hätte ihr dann sagen können, da nicht, weil du jeden Tag da lebendiges Wasser holst und es ist nicht lebendig. Also ich weiß nicht, was sie jetzt gedacht hat, aber irgendwie macht es überhaupt für sie keinen Sinn. Aber auch dieses ganze Gespräch macht für sie keinen Sinn. Macht nur für Jesus Sinn. Und für uns heute auch, hoffentlich. Wie willst du jetzt hier lebendiges Wasser aus diesem Brunnen holen? Vers 12: Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat, uns selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Also hier, du kommst hier lang mit deinem lebendigen Wasser. Ich meine, hey, dieser Ort ist historisch. Vor 2000 Jahren hat Jakob hier, ne, geschaufelt und diesen Brunnen ausgegraben und Wasser geholt und getrunken. Und nicht nur er, auch sein Vieh. Und wer bist du jetzt? Das kommt und sagst du so: Hö, ich könnte dir lebendiges Wasser geben. Also ist auch so ein gewisser, jetzt sieht man halt so noch tiefer dieses: Du bist Jude, ich bin Samariter, aber wir besitzen Jakobs Brunnen. Und jetzt kommst du als Jude hier lang und sagst so: Ey, ich habe besseres Wasser. Was ist denn hier los? Was willst du? Und Jesus, er erklärt das ganz einfach. Und er sprach zu ihr: Jede dann von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Danke. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus erklärt jetzt sein Wasser. Das Wasser hier, na, Jakob, der muss am nächsten Tag nochmal kommen und Wasser holen zum Trinken. Und du anscheinend auch, weil du heute hier bist. Das Wasser von gestern hat nicht gereicht. Aber das Wasser, das ich gebe, das reicht bis in alle Ewigkeit. Und du wirst nie wieder Durst haben. Die Frau, spricht sie ihm: Herr, gib mir dieses Wasser. Warum? Damit ich nicht durste und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also sie, ich denke so, sie glaubt ihm, aber sie glaubt, dass Jesus irgendwie so Wasser jetzt holt, sodass sie einmal trinkt und nie wieder Durst hat. Okay. Sie hat wirklich immer noch keinen Plan, dass Jesus von so eine geistliche Level redet. Und ich finde es halt so erstaunend, wie sie einfach sagt so, oh, lebendiges Wasser, ne? Sind wir so weit, dass wir jemand hier haben, der das hinkriegt? Ich nehm's. So wie irgendwie diese Leute, die rumlaufen und so der Brunnen der Jugend oder so suchen, ne? Wenn du daraus trinkst, dann bleibst du immer jung. Und dann denkst du so, habt ihr das jetzt wirklich geglaubt? Aber sie glaubt das. Und sie denkt mindestens, das ist nicht, worüber Jesus redet, aber sie denkt, dass Jesus darüber redet. Und sie ist begeistert und sagt so, gib mir das Wasser. Und Jesus endet das Thema. Und er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Und für die Frau vielleicht nicht überraschend, ne, damals so ein Mann und Frau reden zusammen und er macht was Wunderbares, vielleicht braucht er ihren Mann da, um die Autorität oder die Erlaubnis zu bekommen, keine Ahnung, was sie, war vielleicht nicht so überraschend, aber Jesus will das Gespräch jetzt nicht ins Alberne bringen, so oh, lebendiges Wasser, ich noch wieder trinken, sondern jetzt dahin führen, wo er eigentlich will. Und zwar um ihre Beziehung zu Gott, das ewiges Leben, dass sie die Sehnsucht in ihr gefüllt wird. Und er sagt, hol deinen Mann. Jesus geht Schritt für Schritt weiter und es wird jetzt ziemlich persönlich jetzt. Denn die Frau antwortet in Vers 17 und sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Also sie sagt so, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt so, richtig. 5-mal hast du geheiratet und jetzt lebst du mit einem Typen zusammen. Und der ist nicht dein Mann, das ist richtig. Für alle, die denken so, wenn wir zusammenleben, sind wir verheiratet. Laut Jesus nicht. Das klingt, mein Schwiegervater hat auch 5-mal geheiratet und mit seiner letzten Frau hat er zusammengelebt, weil es einfach, da muss er nicht scheiden. Es war sein... Aber dass eine Frau das macht... außerhalb Hollywood, zu dieser Zeit, ist schon Hammer. Und man sieht dann halt diese Frau, die ist gebrochen, die ist einfach, sie ist auch in ihrer Gesellschaft, wird sie nicht halt weiseste, tollste Einfluss auf deine Kinder sein. Und genau die Frau begegnet Jesus und Jesus sagt so, hey, ich will dir ewiges Leben anbieten. Und ihr müsst euch so vorstellen, wie es der Frau so in dem Moment geht. So. Uh-oh. Was weiß er noch? Aber eins weiß sie auf jeden Fall. Dieser Jude, der gerade durch Samaria aus irgendeinem Grund läuft, weiß viel mehr über sie als es möglich ist. Wie weiß er denn das? Und das sagt die Frau dann sofort in Vers 19. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also, als allerwenigste, du bist ein Prophet. Wir werden dann später sehen, dass sie überlegt, vielleicht ist er mehr als ein Prophet. Aber Prophet bist du definitiv. Weil ohne mich zu kennen, kennst du mich. Und dann stellt sie Jesus eine Frage, und jetzt sind wir in unserer Predigt angekommen, die ihr im Herzen brennt. Unser Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Also die Frau hat, sie hat einen Prophet, der vor ihr steht. Und in ihr gibt es halt eine Frage. Und ich meine, welche Frage würdet ihr stehen, wenn ihr wüsstet, das ist ein echter Prophet? Heutzutage gibt es viele Propheten, aber jemand, der wirklich immer weiß. Ich meine, welche Fragen hättet ihr? Sie hat eine Frage. Wo soll ich anbeten? Weil hier bei uns, wir sagen, Gerizim, auf diesem Berg, aber ihr Juden sagt, nö, 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 Jerusalem. Und wir sagen so, nö, 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 Jakob war hier am Brunnen und hier in der Nähe von Jakob und seine Felder, da sollen wir anbeten. Und die Juden sagen, nö, 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 der König David hat den Tempel da oben gebaut, da sollen wir anbeten. Und jetzt habe ich einen Prophet vor mir stehen. Wo soll ich anbeten? Das ist schon krass, oder? Diese Frau hat die Sehnsucht, Gott anzubeten. Und da, wo sie normalerweise anbetet, hat sie immer noch das Gefühl, ist das richtig? Oder sollte ich die Reise nach Jerusalem machen? Nicht, dass jetzt ein Stuhl fehlt. Aber wo soll ich anbeten? Das ist ihre Sehnsucht. Die Frage, die dieser Prophet antworten soll. Und Jesus, bis jetzt antwortet Jesus ihre Fragen oder in Sachen, wo du denkst so, wo geht er jetzt hin mit dieser Frage? So, kann ich Wasser haben? Darfst du? Ja, danke, ich habe Wasser. Darfst du mir Wasser geben? Wenn du wüsstest, wer ich bin. Also, du dachtest, ich frage dich gerade. Danke für ein Wasser. Na, aber das Gespräch jetzt wieder. Ne? Jesus kommt so, kannst du mir Wasser geben? Sie sagt so, darf ich das? Jesus sagt so, wenn du wüsstest, wer ich bin, da würdest du mich um Wasser und lebendiges Wasser fragen. Die sagt so, lebendiges Wasser, bist du halt größer als Jakob? Und Jesus sagt so, jupp, Jakob musste jeden Tag kommen und Wasser holen. Wenn du mein Wasser trinkst, musst du nicht jeden Tag kommen. Die sagt so, oh, dann will ich das Wasser. Und Jesus sagt so, nein, der gibt dir nicht ein Glas Wasser, sondern sagt so, hol deinen Mann. Okay, ich habe keinen Mann. Stimmt, du hast mal 5 gehabt, aber jetzt lebst du mit jemandem zusammen. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich habe mal eine Frage. Wo soll ich anbeten? Und endlich, endlich antwortet Jesus eine Frage, die sie hat. Aber hier ist das Wunderbare. Ich meine, in unserer Beziehung zu Gott. Ich meine, da denke ich so, wie cool. Kennt ihr das? Hey Gott, ich habe eine Frage. Und denkst du so, wo führt Gott mich jetzt hin? Was machst du, Gott? Aber er hat einen Plan. Und meistens haben wir nicht einen Plan. Aber Gott ist immer noch, hat alles noch im Griff. Und in diesem Gespräch Die Frau so, ich habe keinen Plan, wo er jetzt gerade in dieses Gespräch, worüber reden wir jetzt? Und jedes Mal, wo sie versucht, so, okay, ja, lass uns über das lebendige Wasser reden. Ne? Wie sieht's mit deinem Mann aus? Was willst du? Aber Gott hat einen Plan, weil für ihn geht es darum, dieses Thema mit dieser Frau anzusprechen. Er kennt ihr Herz. Sie kommt an diesem Tag an und sie denkt, Ziel des Tages oder des Momentes ist, Wasser zu schöpfen. Und Jesus guckt diese Frau an und sagt so, tief in ihrem Herzen ist eine Sehnsucht nach Anbetung. Und das will ich heute ansprechen. Und er nimmt den Brunnen Jakobs, die er da hat, und das Gespräch und ihre Lebenssituation. Und er führt sie auf so eine interessante Gesprächsreise, wo er endlich mal an dem Punkt ist, wo, lass uns über Anbetung reden dann. Und vielleicht erlebst du das auch manchmal mit Jesus. Du denkst so, oh Gott, meinst du, ich brauche einen Ehemann, ich brauche eine Ehefrau. Das ist, warum ich dieses Wochenende hier bin. Und dann denkst du so, Gott, wo führst du mich hin? Warum sprichst du diese Sachen an? Warum lässt du, ne? Ich habe nur einen Wunsch, denke ich. Und Gott sagt so, ne, tief in dir drin. Du siehst es vielleicht selber nicht. Aber da gibt es Dinge, die ich gerne mit dir ansprechen würde. Und so genieß die Reise mit Gott. Auch wenn du es manchmal nicht verstehst. Weil Gott weiß, wo es hingeht. Und Gott tief in dir drin, er weiß, was du brauchst. So, das ist einfach so ein Nebenpunkt, hat nichts mit Anbetung zu tun, sondern einfach so ein Bonuspunkt. Nee, niemand hat mich gechallenged, Bonuspunkte für Goldmünzen zu holen. So. Das sind ewige Schätze, die ihr gerade gesammelt habt. So, jetzt unser Text. Jesus spricht zu ihr, Vers 21. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werdet. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen? Und das ist halt so ein bisschen so, kann es sein, dass du mehr als ein Prophet bist? Ich habe mal eine Frage über dieses Messias. Ne? Also sie stellt ihm nicht die Frage so, bist du der Christus? Aber wie sie ihre Aussage oder diese Frage stellt, ist schon so dahindeutend. So, ich würde gerne mal über den Christus, ne? Wird er mehr darüber erzählen? Wird er das ankündigen über Anbetung? Und Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Krass, oder? Einfach so klar und deutlich. Nicht, hol deine 5 Ex-Männer. Sondern er sagt so, sie stellt eine Frage und Jesus sagt so, ich bin's. Wow. Lass uns das kurz, ich habe keine Uhr, oder lang, ein bisschen auseinandernehmen. Wo sollen wir anbeten? Das ist ihre Frage. Und Jesus antwortet erstens, wo und dann wie. Und es hängt so ein bisschen zusammen. Und ich versuche das mindestens, den Zusammenhang zu bringen. Erstens das Wo. Glaube mir, die Stunde kommt, wo wir weder auf diesem Berg, ne, wo die Samariter anbeten, noch in Jerusalem dem Vater anbeten. Und dann sagt er in Vers 23, aber die Stunde kommt und ist schon da. Also okay, es geht viel um Jesus hier, diese Anbetung. Nur sonst keine Vorwarnung. Sie pilgerten zu bestimmte Orte, die Samariter, zu ihrem Berg, um Gott anzubeten. Die Juden, sie pilgerten nach Jerusalem. Und ich meine, das ist in Jesus-Zeit. Bis zu 1 Million Menschen pilgerten nach Jerusalem zum Passafest, um da teilzunehmen. Und dann ist es so, ja, Millionenstadt. Nein, es war keine Millionenstadt damals. Und der Stadt quillte über, weil Leute kamen, um anzubeten. Und mit der Anbetung war natürlich im Tempel zu opfern. Und Jesus antwortet ihre Frage einfach so knallhart. Er sagt so, ihr betet an das, was ihr nicht kennt. Also eigentlich habt ihr überhaupt keine Ahnung mit eurer Anbetung. Oder ihr seid falsch, falls du jetzt, ne? Er fängt so nett an, sagst du so, letztendlich ist es eigentlich egal, wo man anbetet. Die Zeit kommt, weder da noch da. Aber um deine Frage zu beantworten, ihr betet ahnungslos. Also bete nicht da auf dem Berg. Wir beten das, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Und was er da meint, ist halt so, der Anbetung, was in Jerusalem passiert, ist das, was Gott ordiniert hat, um Heil zu bringen. Vergebung, Versöhnung der Sünde. Es wird alles weggetan werden. Aber gerade jetzt ist Jerusalem der Ort. Und die Anbetung, die in Jerusalem stattfindet, ist der Weg, den Gott vorgesehen hat. Gott hat, es gab im Tempel, anfangs gab es ein Zelt, 5 verschiedene Arten, wie man anbeten konnte oder opfern. Und es gab ein Brandopfer, ein Speisopfer, Friedensopfer, Sündopfer und Schuldopfer. Sündopfer und Schuldopfer, die waren Pflicht. Also man sollte als gute Jude die Dinge, weil es ging um die Sünde und der Schuld abzugeben, Gott zu geben und Vergebung zu empfangen. Sünde ist, glaube ich, für uns so klar, ne? Wenn ich irgendwas getan habe, was sündhaft ist, da musste ich dann halt dahin gehen und für meine Sünde opfern. Und das, interessanterweise, nennt Jesus hier in Johannes 4 Anbetung. Deshalb kommt man nicht drum rum. Wo sollen wir anbeten? Hier sagst du, in Jerusalem. Da, wo man hingeht und man seine Schuld und seine Sünde erkennt und sagst du so, Herr, ich habe gesündigt und ich bringe ein Lamm, Taube, kommt davon, wie reich man war, und ich opfere es dir. Für die Schuld, das verstehen wir vielleicht weniger, aber es ist vor allem so in diesem arabischen Raum und die jüdische Kultur, war Schuld. Es ist nicht so ein Rechtssystem wie in Deutschland. Also du machst das richtig, dann ist es gut. Wenn du es falsch machst, dann ist es Sünde. Und alles, was dazwischen ist, in Ordnung. Die haben so eine, eher so, du bringst Schuld in meine Familie oder über mein Haus. Dann, für den ist es halt wie Sünde. Wir haben vielleicht Beispiel, es ist mittlerweile fast 10 Jahre, da gab es so eine Flüchtlingswelle, dann habe ich halt versucht, irgendwelche Flüchtlinge zu helfen und war so eine irakische Familie da. Und eines Tages kam er zu mir in eine Gemeinde und er sagt so, ich brauche deine Hilfe. Ich so, okay, was ist denn los? Er sagt so, mein Sohn wurde beleidigt. Irgend so ein deutsches Kind hat ihn gesehen, wie er mit einem Mädchen geredet hat, und dann sagst du so, uhuhu, Liebe, 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 ne? Und ich so, ja, okay, na und? Das machen Kinder. Und ich sag mal, meine Familie, mein Namen also, und seine Ehre und seine Islam und alles, also total beleidigt. Du musst kommen und übersetzen. Und ich so, okay, kann ich machen. Ich rede dann mit der Junge und sag ihm so, hey, das hat den Leuten hier nicht gefallen. Er sagt, nein, 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 nein. Die muss ihm erklären, warum ich ihn zusammenschlage. What? Genau. Habe ich auch gedacht. So, wie bitte? Das ist, ja, er hat unsere Ehre genommen und hat so Schuld auf sich genommen und über unsere Familie gebracht, und er muss bestraft werden. Und er muss dafür bezahlen. Und ich werde ihn zusammenschlagen. Aber bitte übersetzen, sodass er versteht, warum. Vor allem, ich spreche kein Arabisch. Ich weiß nicht, wie ich das... Ich habe mit Google Translate das hätte auch benutzen können. Aber zum Glück kam er zu mir. Und ich konnte ihm dann erklären, in Deutschland macht man das anders. Vielleicht soll dein Sohn zu ihm hingehen und nicht zusammenschlagen, sondern ihm einfach sagen, hey, das gefällt mir nicht. Oder einfach mal Hose hochziehen und ein Mann sein und sagen so, whatever. Aber diese Schuld. Ich bin schuldig. Oder jemand hat Schuld über meine Familie gebracht. Und man trägt dann so eine Last auf seine Schultern. Das ist so, oh. Und Gott sagt so, auch wenn du nicht weißt, so, was habe ich denn falsch getan, aber irgendwie weißt du, ich trage so eine Schuld auf meine Schultern, dann gibt es die Möglichkeit, ein Schuldopfer zu bringen. Und die anderen Opfern, Brand-, Speise- und Friedensopfer, das waren so freiwillige Sachen. Und einfach so, zum Beispiel Friedensopfer. Entweder hat man so einfach dankbar, dass man Gott als Herr hatte. Man hat so die Schöpfung angeschaut und sagt so, danke Jesus, dass es schneit. Und dass wir hier drin sind und es warm ist. Hey, ich bringe ein Friedensopfer. Und da ging man nach Jerusalem und man hat dieses Friedensopfer gebracht und der Priester hat das geschlachtet und hat dann Teile, die man normalerweise nicht essen würde, und Teile, die auch lecker waren, hat die genommen und einfach in Rauch aufgehen lassen vor Gott. Und dann hat der Priester, der diese Opfer durchgeführt hat, hat ein Teil von Tier bekommen. Und dann hast du auch ein Teil bekommen. Und dann saß es zu Tisch mit dem Priester und seine Familie und du und deine Familie. Und du warst einfach dankbar. Und im Hintergrund, ne, die Söhne Koras haben Musik gemacht und du hast einfach da gegessen, im Gegenwart Gottes. Der Priester, der für dich eingestanden ist, er war da und hat gegessen, eine Gemeinschaft mit dir gehabt, und im Hintergrund hat Gott den wunderschönen Geruch von Barbecue genossen, wie es halt so hochgestiegen ist zum Himmel. Und so hatte man einfach aus Dankbarkeit und Anbetung. Und es waren wirklich, da gab es eine Musiker da im Tempel, Musik wurde gemacht, und du hast diesen Opfer gebracht und hast einfach die Gegenwart Gottes in Gottes Haus genossen. Wenn man gesündigt hat, dann brach man dieses Opfer und man legte die Hände auf, die Hörner von den Tieren. Und die Schuld wurde übergeben auf das Tier. Und es wurde geschlachtet. Und es wurde gebrannt. Und die Asche wurde dann halt außerhalb der Stadt rausgetragen und weggetan. Weil es deine Schuld getragen hat und weggetan werden musste. Und es war Anbetung, sagt Jesus. Ich komme zu Gott im Glauben, dass er meine Schuld irgendwie tragen wird und meine Schuld von mir wegnimmt, weil ich gehorsam bin. Mittagessen.
Ja, genau.
Und Jesus sagt, hey, das, was ihr, wirklich, es gibt keine 100% Ahnung, wie die Samariter angebetet haben, aber auf jeden Fall falsch. Weil Gott hat gesagt, hier auf diesem Tempelberg, in meinem Haus, da wird für Sünde bezahlt. Da wird Sünde weggetragen. Ich verzeihe euch eure Sünde. Hier werde ich begegnet. Hier werdet ihr Gemeinschaft mit mir haben. In meinem Haus. Aber das wird alles weggetan werden. Die Zeit kommt und ihr sagt so, und es ist schon da, wo das nicht mehr nötig ist. Hier ist in Vers 4, 23 steht, wo wahre Anbeter Gott den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und seine Anbeter müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 1. Korinther 3, Vers 16. Paulus schreibt die Korinther und er sagt denen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wisst ihr nicht, dass ihr jetzt der Ort der Anbetung seid? Ihr seid den Tempel Gottes. Nee, Jesus redet mit dieser Frau und sagt so, wo soll ich anbeten? Jesus sagt so, nicht hier auf diesem Berg, sondern eigentlich in Jerusalem. Weil das Heil kommt da. Wenn du Vergebung für deine Sünden haben willst, wenn du rein mit Gott sein willst, dann musst du nach Jerusalem gehen. Weil da wird geopfert, um für Sünden zu bezahlen. Aber das wird alles weggetan werden. Dann wird der Ort der Anbetung nicht mehr in Jerusalem sein, auf dem Tempelberg. Wo denn dann? Paulus sagt, Leute, ihr seid es. Der Geist Gottes wohnt in euch. Habt ihr das gesehen? Jesus sagt so, was sind dann wahre Anbeter? Die im was?
Geist
und Wahrheit anbeten. Was sagt Paulus hier? Ihr seid. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist Wahnsinn, oder? Auf einmal ist der Ort der Anbetung da, wo ich bin. Tschitsching. Also keine Reise nach Jerusalem mehr, das ist nur noch ein Spiel. Ich bin der Ort mit der Anbetung. Der Geist Gottes wohnt in mir. Ich bin sein Tempel. Na, wie kam das denn dazu? Geist und Wahrheit. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit, Pastorenkinder, und das Leben. Ja, aber wie soll ich zum Vater kommen? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wieder zurück zu unserem Text in Johannes 4. Vers 21. Jesus spricht zur Frau: Glaube mir, es kommt die Stunde, wo weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater angebetet wird. Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit zur lebendigen Anbetung. Und es gibt keinen Umweg. Niemand. Als nur durch mich. Ein paar Jahre nachdem Jesus mit dieser Frau geredet hat, nahm Jesus sein Kreuz auf sich, ging oben nach Golgatha und starb am Kreuz. Und ganz interessanterweise, am selben Tag, am Tempelberg, da arbeiten die Priestern ganz, ganz, ganz schön fleißig. Also so fleißig, dass Josephus, der beschreibt, dass das Blut so die Gassen runterfloss ins Tal. So viel wurde jetzt an dem Tag geschlachtet. Es waren Millionen da, um Passa zu feiern. Das Passalamm, das geschlachtet wird, um zu zelebrieren, dass Gott den aus Sklaverei befreit hat. Und ein paar hundert Meter weiter hängt Gottes Sohn, der Lamm, der die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Und er starb für meine Sünde und für deine Sünde. Und Jesus muss nicht jeden Tag wieder am Kreuz gehen, um für meine Sünde zu bezahlen, sondern einmal für alle. Lebendiges Wasser. Du musst nicht mehr zurückkommen. Es ist einmal für immer. Jesus hing da am Kreuz, einmal für immer. Ich muss nicht jedes Jahr nach Jerusalem gehen, um mein Passafest zu feiern. Ich muss nicht bei jeder Sünde überlegen, schon wieder ein Tier umbringen, um für meine Sünde zu zahlen. Und den Blut überall, ne, kannst du gar nicht mal verstecken. So. Kommt die Straße an, oh, der Pastor hat wieder gesündigt, der hat Blut gespritzt überall. Ne? Also, Jesus bezahlte dafür. Und er sagt, die Stunde kommt und ist schon da. Da die wahre Anbeter im Vater, dem Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, dass er den Preis für deine Sünde und deine Schuld am Kreuz getragen hat, wenn du das glaubst, dann betest du schon in Wahrheit an. Und nicht nur schon in Wahrheit an, du bekommst den Geist und er wohnt in dir. Und du bist ein wahrer Anbeter. Weil es in Jesus ist und der Geist in dir ist. Und du bist sein Tempel. Steh nicht, und wahre Anbeter haben eine Gitarre in der Hand. Ich meine, jeder Gitarrist, ein Gitarrist, aber steht nicht in der Bibel. Tatsächlich. Du kannst, wir haben vor 2-3 Wochen war irgendwie Tag der verfolgten Christen. Und wir haben als Gemeinde, wir haben Nordkorea angeschaut, was die Christen da durchmachen. Die versammeln sich in kleine Gruppen, die flüstern ihre Anbetung, die Lieder. Das haben wir als Gemeinde gemacht. Wir haben Lobpreis geflüstert. Es war sehr schrecklich. Weil jemand hat in einem Ton versucht, Lobpreis anzuflüstern, aber man hat es nicht bis hinten gehört und jeder hat seinen eigenen Ton geflüstert. Aber so machen sie das. Ihre Gemeinschaft ist nur um Gottes Wort, den sie irgendwo versteckt haben. Und sie holen das dann halt bei der Versammlung raus und sie lesen das und ermutigen, indem sie Bibel lesen, indem sie Lieder singen. Und dann gehen sie halt wieder schnell nach Hause, vor jemand den erwischt. Ja, und für Gott ist es halt blöd, weil keine Gitarre da ist. Der Worship-Team, wo ist denn das Licht, wo ist das Fog, ne, Lampen, so. Ist das überhaupt Worship? Oh ja. Yeah. Vielleicht sogar für Gott angenehmer als der Lärm. Denn es geht um uns. Es geht um, dreht sich um Jesus. Es dreht sich um den Vater. Es dreht sich um den Geist. Und die Gefahr ist, dass wir oft Worship um die Musik, dreht sich um die Musik. Wie oft sagen wir es, ah ja, die Lieder heute. Bessere Setlist, also so. Ach, diese Worship-Team mag ich mehr als die andere Worship-Team. Und Gott sitzt da oben so. Was ist ein Worship-Team? Das ist ein Worship-Team. Eine Mannschaft von Leuten, die in Geist und Wahrheit anbeten. Und oft minimieren wir das, was Gott in uns geschaffen hat. Wo dann Paulus sagt so, hallo, oder auf Paulisch-Deutsch, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel seid? Habt ihr es vergessen? Habt ihr es nicht gewusst? Jetzt wisst ihr es. Ich. Und wenn ich getrennt bin von euch, wisst ihr was? Ich kann immer noch anbeten. Und ich kann den Berg Gerazim klettern und da oben stehen. Und auf einmal ist richtige Anbetung auf der Berg Gerazim. Weil ich da bin. Und ich bin den Tempel Gottes. Ist das nicht wunderbar? Dass wenn wir dann zusammenkommen und wir unsere Stimme erheben, ne, die Anbetung, das bei Gott ankommt. Und das ist eigentlich die Anbetung, die zählt. Ist wunderschön. Weil wir da sind. In Jesus und sein Geist in uns. Und Gott sitzt nicht da oben und sagt, oh, die Gitarre war heute wieder verstimmt. Die Hälfte hat nicht mal mitgesungen. Was war das für eine Anbetung? Ich reg mich immer auf. Die Leute singen gar nicht mal mit. Das ist ein Konzert oder so. Und Jesus sagt nicht hier, und wahre Anbetung ist, wenn Christen zusammenkommen und laut singen und schön singen, sondern wenn der Geist da ist und wenn ich die erlöst habe, dann ist Anbetung da. Und deshalb, ne, ich meine, es geht hier um Worship, es geht um Anbetung und dieses Opfer. Und ich ende jetzt mit Römer 12. Wir müssen essen um 12?
Es ist für den Nachschauen und um 12 ist eigentlich Essen.
Oh! Dann ende ich jetzt. Danke, Jesus. Ich habe halb zwölf, halb eins, sorry. Danke fürs Essen, dass du für uns sorgst. Und danke für dein Wort und dass wir ja, der Ort sind, wo Anbetung stattfindet. Und wir danken dir dafür. Amen. Sorry.
Nee, sorry. Ich habe es nicht richtig kommuniziert. Aber wir haben schon alles fertig und bereit.